Fürs Protokoll, Ausgabe Nummer 39. Ach Siri. Fürs Protokoll ist ein Podcast über Neuigkeiten in der Tech-Welt, über Programmierung und was so im Dunstkreis von Apple passiert. Mein Name ist Marc Halmes, ich bin freiberuflicher iOS-Entwickler und heute ist Donnerstag, der 29. Oktober 2015. Fürs Protokoll ist kurz und dauert nicht länger als 15 Minuten, also los geht's. Samantha Bielefeld hat die Tage was geschrieben, und zwar was so mit dem Apple TV Spannendes Neues passiert, nämlich die Einkaufsmöglichkeiten, sprich 32 GB kaufen oder 64 GB kaufen. Und wer das so ein bisschen verfolgt hat, der wird sich wahrscheinlich auch so wie ich gefragt haben, ja, was kaufe ich denn jetzt? Also nehme ich 32 GB und spare mir 50 Euro und kaufe mir dafür schön Content im iTunes Store oder gebe ich lieber ein bisschen mehr Geld aus und habe dann diese 64 GB. Nochmal so zur Erinnerung, diese 50 Euro, also 179 Euro für das 32 GB Modell und 229 Euro für das 64 GB Modell. Für rein Content abspielen ist das natürlich immer noch eine Nummer. Man bedenke, dass das andere Apple TV, also die dritte Generation, die alte Generation, nicht so viel kostet. Ich meine, 79 Euro liegt die aktuell. Das ist schon ein Sprung. Und da fragt man sich, naja, was habe ich denn jetzt davon? Ich kann da natürlich Apps drauf installieren. Das ist schon mal schön. Das ist auch was Samantha Bielefeld auch dort anspricht. Auch nochmal die Erinnerung, initial darf ein App-Bundle 200 Megabyte groß sein und dann darf es Assets nachladen bis zu 2 Gigabyte am Stück. Und darüber macht sie dann halt auch ihre Rechnung auf. Naja, das heißt 2,2 Gigabyte für eine App. 10 Apps da drauf, sind wir schon mal bei schlappen 22 GB ausgereizt, dann das Betriebssystem Apple TV OS da nochmal drauf, wird wahrscheinlich schon ein bisschen ausgereizt sein, also da wird wahrscheinlich nicht mehr die komplette Mediathek mit Musik irgendwie dann drauf passen, je nachdem wie groß die Musik dann halt ist. Das heißt, natürlich ist das dann schon mal wieder so eine Geschichte, wo man anfangen muss, den ganzen Kram nach links und rechts zu schieben. Und naja, da muss man halt überlegen, ob man das halt macht. Warum sollte man die ganzen Sachen nach links und rechts schieben? Schließlich ist das ja ein Device, was irgendwie fest verdrahtet ist. Und da hat sie mich doch tatsächlich nochmal an einen Punkt gebracht, wo ich dachte, Mensch, das ist ein echt cooles Feature, weil das Ding ist klein, es ist transportabel, es passt locker in die Tasche. Das heißt, wenn man irgendwie in Urlaub fährt, warum sollte man sich so ein Ding nicht einfach mit einpacken, ein HDMI-Kabel mitnehmen und an den Fernseher anklemmen und man hat irgendwie die Ferienunterhaltung mit dabei. Und da wird das Ganze natürlich echt spannend, wenn ich da natürlich ein Spiel habe, was ich dann nochmal schön im Urlaub zocken kann am Fernseher oder meinen abends dann irgendwie ein Filmchen gucken. Das ist natürlich eine Geschichte, wo man dann wirklich sagt, okay, da ist es dann wirklich interessant, nochmal mehr Content draufpacken zu können, als man vielleicht anfangs gedacht hat. Und da kommt natürlich auch das nochmal mit zum Tragen, wie viel Speicherplatz man dann denn haben möchte. Ich persönlich habe mich irgendwann auch für die 64 GB entschieden, weil ich gesagt habe, nein, das ist mir das Risiko nicht wert, dass ich jetzt ein Device kaufe, was wieder ein bisschen länger irgendwo stehen und im Einsatz bleiben soll. Ich würde mir sowas von in den Hintern beißen, wenn das nachher nicht mehr vernünftig einzusetzen ist, nur weil ich irgendwie am Anfang mit 50 Euro geknapst habe. Dann ganz ehrlich, das ist es mir nicht wert gewesen, deswegen bin ich da auf die sichere Seite gegangen. Wie gesagt, schöner Artikel von Samantha Bielefeld, gerade diese Idee nochmal In-Room Entertainment einfach mit in die Hosentasche zu packen. Daumen hoch, finde ich, ist eine super Idee. Kann man sich definitiv nochmal überlegen, sollte man nochmal angehen. Dann einen kleinen Tipp, den ich die Tage nochmal in einem Podcast gehört habe, und zwar im Mac Power Users Podcast. Da ging es nochmal so um verschiedene Optimierungen von iOS und was man denn da so alles machen kann. Und im Zuge meines neuen iPhones habe ich mich dann nochmal auf etwas eingelassen, nämlich auf ein Single Homescreen. Und zwar hat das Katie Floyd mit ihrem iPhone mal gemacht. Und die Idee ist einfach, mit so viel Platz, was man jetzt einfach auf seinem großen Device hat, Ihr erinnert euch, ich habe ein Plus, da hat man echt riesig, riesig Platz und sieht auch anständig die Icons da drauf. Die Idee ist, man hat vier Folder, also vier Ordner, weil die in eine Reihe passen. Und dann hat man auch dementsprechend die Reihen unten drunter oder oben drüber, je nachdem, wie man sich das anordnen möchte und kann das dann halt dementsprechend benutzen. Durch die Integration von Spotlight, durch runterziehen oder zur Seite ziehen nach rechts, kommt man natürlich immer eine Eingabe. Man kann anfangen zu tippen, sucht sich somit seine Apps raus, von denen man weiß, dass sie installiert sind und kann sie darüber auch starten und launchen. Das ist natürlich eine einfache Sache und ist ganz schön praktisch. Für mich klang das erst so ein bisschen nach Hokuspokus. Was? Wie? Vier Folder? Und da soll das irgendwie alles reingehen? Und da hat sich dann Katie Floyd tatsächlich ein paar schöne Gedanken gemacht. Vier Kategorien, die man wunderbar als Startvorlage nehmen kann, nämlich Utilities, Leisure oder Entertainment, Productivity und Information. Und ich habe mich da auch mal so in einer ruhigen Minute einfach mal mit auseinandergesetzt beim Fernsehgucken und habe mir gedacht, ach komm, das probierst du jetzt einfach mal und sortierst das weg. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe fünf Ordner, nämlich noch einen Arbeitsordner, der rutscht einfach noch in eine andere Geschichte rein, wo ich dann Apps habe, die ich mir angucke für meine Klienten oder die ich auch entwickle. Und die habe ich dort in diesem einen Ordner. Aber die anderen sind halt so aufgeteilt. Bei Utilities habe ich einfach so die üblichen Verdächtigen. Das ist zum Beispiel die Watch, das ist Activity, das ist die Uhr, Amazon, App Store, iTunes Store, Pinner für Pinboard, Wallet, Find My iPhone. Das heißt, für Utilities, da tippt man dann halt drauf und dann hat man direkt diese Dinger vor Augen, kann die direkt launchen und dann passt das eigentlich auch. Und das ist eigentlich auch eine ganz schöne Geschichte. Dann für Entertainment, da hat man dann halt den YouTube-Player, da hat man Audible, da hat man Kindle, da hat man Neko Azume irgendwie noch mit drin. Also alles so kleine Sachen für die Unterhaltung. Productivity ist dann alles, was irgendwie zum Arbeiten irgendwie da ist, was man irgendwie braucht. Da ist MindNote irgendwie drin, da ist Spyword mit drin, da ist TextExpander drin, also so die ganzen Sachen. Und bei Information sind so die Sachen drin, die man halt als rein Informationsdienst betrachtet. Zum Beispiel die DB-App, wenn man von A nach B kommen möchte. If This Then That, Hockey, was habe ich da noch drin? Testflight habe ich da noch mit drin, iTunes Connect habe ich da mit drin, also so diese ganzen Sachen. Ja, und den Rest, den verteile ich mir halt so, wie ich ihn benutze auf meinem Homescreen und habe dann trotzdem immer noch fünf Spalten, jedes Mal, Columns and Rows, jedes Mal dasselbe. Ihr wisst, was ich meine. Die Dinger dann halt unten drunter, die man dann halt nach wie vor schön einsetzen kann. Und sich belegen kann mit seinen restlichen Apps. Das heißt, man kommt überhaupt nicht mehr in diese Verlegenheit, irgendwie durch seine Apps, durch seine Homescreens zu pagen und zu wechseln, um zu gucken, was jetzt auf der zweiten Seite, was auf der dritten Seite und warum soll man sich das überhaupt angehen. Ich finde es bei der Größe der Devices mittlerweile echt angenehm. Ich habe alles, was ich brauche, auf einem Screen und den Rest halt in den Ordnern. Für mich ist das eine gute Idee, könntet ihr ja mal ausprobieren. Mir hat es echt geholfen. Ich habe da jetzt so ein bisschen was zum Rumspielen, wie ich das noch am besten verteile und anlege. Aber ich bin soweit eigentlich ganz zufrieden und habe da auch meinen Spaß mit. Das letzte Thema für heute. Michael Tsai hat einen Artikel verlinkt und zwar Siri and Content Reminders in iOS 9 von Josh Centers of Tidbits. Und ich muss sagen, das Thema Siri, das lässt mich nicht los. Das ist so eine Hassliebe. Ich finde die Idee hinter Siri super, wenn sie denn funktioniert. Und ich finde, dass sie mit deutscher Sprache so gut wie nie funktioniert. Zumindest nicht für den coolen neuen Kram, der so verfügbar ist. Und man muss immer warten, bis es dann endlich mal verfügbar ist. Und selbst dann geht's nur mit viel Betteln und Flehen und vielleicht funktioniert es dann, aber vielleicht auch nicht. Aber erstmal zu dem Thema, was sind Content Reminders? Mit iOS 9 gibt's die Möglichkeit, Siri dazu veranlassen, sich über eine bestimmte Aktivität auf seinem Telefon informieren zu lassen, also eine Erinnerung anlegen zu lassen. Wie stellt man sich das vor? Angenommen, man bekommt eine Nachricht rein und will die noch nicht lesen. dann kann man in dieser Nachricht dann dementsprechend sagen, Siri, bitte erinnere mich daran, also im Englischen, remind me about this. Und dann sagt Siri, ja, mache ich, ich erinnere dich daran. Und dann wird neben der Erinnerung auf der rechten Seite nochmal das App-Icon mit angepappt. Und wenn man da drauf tappt, dann kann man tatsächlich wieder sofort zurück zu dieser Nachricht springen und kann damit weiterarbeiten. Das ist natürlich mega praktisch, gerade wenn man irgendwie unterwegs ist. Man hat eine E-Mail gelesen, man hat eine Webseite in Safari offen gehabt und man kann einfach sagen, Siri, erinnere mich mal daran. Blöd ist nur, dieses erinnere mich daran, und das ist so die beste Übersetzung, mit der ich bisher klargekommen bin, aus remind me about this oder remind me about that, das funktioniert im Deutschen nicht. Dann sagt Siri nämlich, alles klar, ich werde dich daran erinnern, und dann ist die Erinnerung tatsächlich daran. Und ja, das ist schön, dass ich daran in Anführungszeichen erinnert werde, aber nicht an was ich erinnert werde. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Es gibt so ein paar Kniffe, die funktionieren. Erinnere mich an diese E-Mail oder erinnere mich an diese Nachricht oder erinnere mich an diese Webseite. Also alles, was so mit den Standard iOS-Apps halt daherkommt, wie E-Mail und Nachrichten und Safari. Blöd wird das Ganze aber natürlich dann, wenn man sich über andere Software informieren lassen möchte, und die wächst natürlich. Zum Beispiel sind beim Testen habe ich zwei gefunden, die hervorragend im Englischen funktionieren. Das ist nämlich einmal Overcast und einmal Instapaper. Wenn ich in Instapaper einen Artikel aufhabe und ich sage, Siri, remind me about this, dann sagt Siri, klar, hier, da ist dein Artikel in Instapaper, habe ich für dich hinterlegt und festgehalten. Und in Overcast funktioniert das auch. Da habe ich nicht ausprobiert, ob er direkt wieder zu der jeweiligen Stelle springt oder ob er zu diesem jeweiligen Podcast springt. Aber es wird auf jeden Fall eine Erinnerung mit dem Icon von Overcast angelegt, was schon mal ganz toll ist. Jetzt war für mich so die Frage, naja, wie würde man das denn im Deutschen sagen, wenn erinnere mich daran nicht funktioniert? Dann habe ich dann halt probiert, erinnere mich an diesen Artikel, erinnere mich an diesen Podcast. Funktioniert nicht. Kriege ich definitiv mit diesen beiden beschriebenen Apps, Instapaper und Overcast, nicht hin. Kann man also sagen, ja, Content Reminders in iOS 9, schöne Sache, funktioniert aber leider nur im Englischen. Und wer da nicht wirklich das große Interesse hat, jetzt auch seine Einkaufsliste auf Englisch irgendwie einzugeben, der wird da wahrscheinlich eher ein bisschen Probleme damit haben und hin und her springen, nur um dieses Feature zu nutzen, finde ich ein bisschen traurig. Ich bin gewillt, das immer noch auszuprobieren, aber ganz ehrlich, manchmal ist Siri im Deutschen eigentlich nicht zu gebrauchen, und das sollte sich eigentlich mal bessern. Vielleicht muss man da einfach auch wieder nur ein paar Sachen mal wieder an Apple zurückgeben, dass das auch funktioniert. Das war die Ausgabe Nummer 39 von Fürs Protokoll. Die Links zur Ausgabe findet ihr in den Shownotes oder auf www.protokollcast.de/39. Dort könnt ihr auch gerne Kommentare hinterlassen oder ihr schickt einfach einen Tweet an @protokollcast auf Twitter. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann bewertet sie doch in iTunes, und wenn ihr ein bisschen Zeit habt, dann schreibt doch auch ein Review dazu. Das hilft nämlich anderen Hörern, den Podcast zu entdecken, und mit den Reviews könnt ihr ihnen sagen, was euch gefällt. Fürs Protokoll, ich bin Marc Halmes, bis zum nächsten Mal.